Deutschlandfunk Interview.
Die Bundesregierung will die strafrechtliche Verfolgung von sexualisierter Gewalt an Kindern verschärfen. Über die Bundestagsdebatte dazu berichtete Gudula Geuter. Ein Experte für die Verfolgung von sexualisierter Gewalt an Kindern ist der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei Brandenburg. Guten Abend, Herr Rüdiger.
Schönen guten Tag.
Was ist aus Ihrer Sicht der größte Vorteil an dem Gesetzentwurf?
Also man muss gleich sagen, der Gesetzentwurf macht eigentlich einen ziemlich großen Wurf, wenn man das so sagen kann, weil er sehr viele unterschiedliche Phänomene mit versucht aufzugreifen. Das fängt an bei dem Thema des Verbots von sogenannten Kindersexpuppen, was ich zum Beispiel für absolut sinnvoll erachte. Geht bis zu der Frage, dass man die Begriffe ändert, also anstatt sexuellen Missbrauch macht man sexualisierte Gewalt. Und geht dann letztendlich auch hin dazu, dass zum Beispiel fast alle Formen des sexuellen Missbrauchs oder sexualisierten Gewalt an Kindern und auch des Besitzes verbreiten und des Unternehmens des Besitzes von kinderpornografischen Schriften zu einem Verbrechen erklärt wird. Also da macht er ziemlich viel. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ich da am sinnvollsten achte, das ist schon ein bisschen schwieriger, die Grundsatzfrage dahinter.
Inwiefern? Greifen wir mal einen Punkt raus. Nehmen wir mal sozusagen die Aufwertung des Straftatbestandes von einem Vergehen zu einem Verbrechen. Das klingt ein bisschen technisch, bedeutet aber ja zum Beispiel eine Mindeststrafe von einem Jahr bei Erwachsenen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein 15-jähriger Junge, der bekommt von einem Kumpel ein entsprechendes Bild per WhatsApp zugeschickt, findet das irgendwie cool, ohne sich dabei viel zu denken, lädt das Bild dann auf sein Handy und jetzt ist er im Besitz von diesem Bild und damit ein Verbrecher. Ist das angemessen?
Also, da werfen Sie tatsächlich genau etwas auf, was ich auch für problematisch erachte. Weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben in den letzten Jahren eine massive Zunahme an minderjährigen Tatverdächtigen im Bereich von kinderpornografischen Medien, aber auch im Bereich des sogenannten Cybergroomings, also der Anbahnung, Kontaktanbahnung einer sexualisierten Gewalt oder einer sexualisierten Handlung an Kindern. Das Problem ist hierbei aber, dass auch nach der jetzigen Grundlage auch, sage ich mal, sexuelle Interaktionen zwischen annähernd Gleichaltrigen, die freiwillig erfolgen, mit kriminalisiert werden. Sprich, ein 14-Jähriger ist mit einer 13-Jährigen zusammen, es kommt zu freiwilligen sexuellen Interaktionen, dann haben wir hier schon im Prinzip sexualisierte Gewalt und der fordert jetzt von ihr oder sie sendet ihm ein Masturbationsvideo, was tatsächlich in Schulen ein Thema ist. Dann besitzt er, wie Sie es geschildert haben, jetzt erstmal kinderpornografische Medien. Bis jetzt ist das noch ein Vergehen, also der wird dafür natürlich nicht bestraft, da gibt es auch JGG und so, aber wenn es zu einem Verbrechen wird, hat er erstmal ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verbrechen am Hals und dort gibt es keine Öffnungsklausel. Das Interessante dabei ist aber, dass zum Beispiel der Gesetzgeber in diesem neuen Entwurf bei sexualisierter, also allgemeiner sexualisierter Gewalt gegen Kinder eine Öffnungsklausel vorgesehen hat, die ich für gut erachte. Der hat nämlich dort gesagt, dass also bei physischen Anfassen und so keine Strafbarkeit besteht, wenn die Altersstufen zwischen Opfer und Täter gering ist, das freiwillig passiert und nicht zum Beispiel ja, die Unwissenheit oder der Reifegrad des Opfers gering war oder ausgenutzt
wurde. Und bei kinderpornografischem Material soll das aber nicht
gelten. Ist das nicht der Fall sein. Und das erachte ich für ganz, ganz schwierig. Das wird uns nämlich zu einem noch viel größeren Problem in diesem Bereich bringen, weil, wie gesagt, schon heute Handlungen zwischen 13- und 14-Jährigen, die eventuell also nicht jetzt als richtiger Normbruch zu werden sind, sondern im Rahmen dieser sexuellen Aufwachsens erfasst werden. Und dazu kommt noch eins. Der Gesetzgeber hat schon immer gesagt, es gibt eine absolute Strafbarkeit von kinderpornografischen Schriften, auch des Besitzes, weil er gedacht hat, es gibt eigentlich nie eine Chance, wie man zufällig in den Besitz von sowas kommen kann. Also vor 20 Jahren, als so die Gesetze so ein bisschen sich in diese Richtung geprägt haben, da war ihm nicht vorstellbar, dass was passiert. Heute haben wir das Problem aber tatsächlich, und zwar in den sozialen Medien, vor allem im Zusammenhang mit sogenannten Posing-Bildern. Das sind also Bilder, wo Kinder in unnatürlich körperlichen Haltungen eventuell abgebildet werden. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt sind Sie bei Instagram zum Beispiel oder einem anderen sozialen Medium, dort sehen Sie die Bilder aus allen Ländern. Jetzt gibt es aber in anderen Ländern vielleicht diese Strafbarkeit dort nicht. Dort ist das ganz legal, das hochzuladen. Jetzt sind Sie auf Instagram und sehen so ein Bild und eventuell besteht der Verdacht, dass Sie sich in diesem Moment bereits strafbar gemacht haben.
Ja, aber ich muss ja dieses Bild ja nicht runterladen. Also wenn ich mir das nur anschaue, werde ich ja nicht strafbar. Das heißt, und wenn ich jetzt mal von Jugendlichen Tatverdächtigen weggehe, sondern zu Erwachsenen. Ja. Da kann man ja von einem erwachsenen Menschen vielleicht doch verlangen, dass er intelligent genug ist, zu sagen, nein, das fasse ich nicht an.
Ja, schon die Frage, ob nicht das reine Anschauen, also das Hochladen, zumindest ein Teil im Arbeitsspeicher mit erfasst wird, ist auch durchaus umstritten. Und Sie müssen immer denken, es geht ja um die Einleitung von Ermittlungsverfahren durch die Polizei. Die hat das sogenannte Legalitätsprinzip, bedeutet, bei jedem Anfangsverdacht muss sie handeln. Das bedeutet, das könnte theoretisch das auch schon auslösen.
Das heißt, Sie erwarten jetzt vom Gesetzgebungsverfahren, dass der Gesetzgeber dann nochmal nachbessert und schaut, wo dann auch die Gerichte nicht überfordert werden.
Ja, es sind eigentlich nicht die Gerichte, es sind mehr die Strafverfolgungsbehörden als solches, weil die jetzt schon mit den Netzthemen eigentlich vollkommen überlastet sind und jetzt noch mehr dazukommt. Sie müssen sich auch vorstellen, das wäre eine schöne Sache, wenn das passieren würde, aber man muss insgesamt vielleicht auch nochmal sagen, man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass dieses Gesetz in Bezug auf, was man als wirkliche Täter vielleicht bezeichnet, dass das dazu führen wird, dass es weniger Delikte gibt. Nur weil man den Strafrahmen ändert, das hat noch nie eine große Auswirkung gehabt darauf, kriminologisch gesehen, ob jemand zu einem Täter wird oder nicht, sondern es kommt darauf an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man für so ein Delikt auch verfolgt wird. Und das ist
Politik denn da was tun?
Ja, natürlich. Wissen Sie, im Netz gibt es eine Studie für Ende 2017, jetzt mag sie leicht höher sein, die geht davon aus, dass nicht mal 1% des Personals der Sicherheitsbehörden für Netzthemen zuständig ist. Mit 1% für einen digitalen Raum, in dem Menschen auf der ganzen Welt interagieren, sich vernetzen, kommunizieren und auch Straftaten begangen werden, können sie gar nichts erreichen. Sie müssen investieren in Personal, was auch auf der jetzigen Rechtsgrundlage bereits handeln kann. Man sieht zum Beispiel an NRW mit Minister Reul, was passiert, wenn man Ressourcen in so einen Raum investiert und so eine Aufklärung. Dann wird man nämlich Fallzahlen haben, die massiv steigen. Und das muss man auch als Politik dann aushalten, dass die PKS keine schönen Fallzahlen rauswirft, sondern sehr viele Fälle hat. Aber das ist das Einzige, was tatsächlich ein wenig dazu führt, dass Täter verunsichert werden. Und das wäre etwas, was ich mir eigentlich auch wünschen würde. Eine echte Strategie, wie man mit einem globalen digitalen Raum, mit unseren Sicherheitsmaßnahmen eigentlich, wie man es auflösen könnte.